Kurt zum Mitnehmen.
Ich glaube, am Anfang haben die Leute noch über Penis und so gelacht, aber als wir dann halt über verschiedene Darstellungen in den Romanen gesprochen haben, ging das relativ schnell wieder ganz gut. Dann wurde wieder gelacht, als wir dann verschiedene Synonyme für die Creative Writing-Aufgaben gebraucht haben. Aber wenn man darüber reden muss dann am Ende, dann kommt das ja auch mal eben so, ja, und dann ist der Penis da eingedrungen und dann kam es zu dem Orgasmus und das wird ja so und so beschrieben.
Fangen wir mal an mit ein paar nackten Tatsachen zur Pornografie. 43%, also fast die Hälfte aller Internet-UserInnen, schauen sich Pornoseiten an. Pro Sekunde werden weltweit mehr als 30.000 Pornoclips online angeschaut. Und Deutschland ist Weltmeister im Pornoschauen. Wir sorgen für 12,4% des weltweiten Porno-Traffics. Aber sind wir mal ehrlich, vielen von uns fällt es immer noch schwer, offen darüber zu sprechen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet das in einem Seminar machen. Ich war echt confused, als ich das erste Mal davon gehört habe. Seid ihr jetzt wahrscheinlich aber auch. Aber an unserer Uni, da gibt's wirklich ein Pornoseminar. Und genau darum geht's heute in dieser Folge. Kurz zu mir, ich bin Carla Husemann und ihr hört den Uni-Podcast Voices of TU, gemacht von Kurt, eurer Campus-Redaktion. Wer neu mit dabei ist, in unserem Podcast stellen wir Menschen vor, denen wir auf dem Campus über den Weg laufen, zum Beispiel Profs, aber auch Mitarbeiter in der Mensa, Studis, einfach Menschen, die spannende Jobs haben oder auch spannende Geschichten erzählen können. In dieser Folge zu Gast ist Dr. Christian Lenz, der das Seminar Erotic and Sexual Fiction leitet. Für viele eher unter dem Begriff Pornoseminar bekannt. Er arbeitet seit mehr als 10 Jahren hier an der Uni im Bereich British Literary Studies and British Cultural Studies. Gerade sitzt er mir hier im Studio von unserem Campusradio Eldorado gegenüber. Schön, dass Sie hier sind, Herr Lenz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In dieser Folge klären wir ja mit Ihnen, warum Pornos an die Uni gehören. Aber erstmal wollen wir Sie kennenlernen. Dafür starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Ich fange den Satz an und Herr Lenz beendet ihn. Sind Sie bereit?
Okay.
Zur TU komme ich immer.
Mit der Bahn.
Den besten Kaffee gibt's.
Ich trinke gar keinen Kaffee. Ich trinke tatsächlich Wasser die meiste Zeit und den kriege ich aus dem Wasserhahn. Also sag
auch
ich jetzt
gut.
Der Wasserhahn.
Mein Lieblingsort an der TU ist?
Ich mag mein Büro tatsächlich sehr. Ja, mein Büro.
Mein schönstes Erlebnis an der TU war?
Als ich endlich meine Doktorarbeit verteidigen konnte und der ganze Stress vorbei war.
Und last but not least, die TU ist für mich?
Mein Arbeitgeber seit sehr langer Zeit und hier habe ich echt viele super Leute kennengelernt. Von daher ein schöner Ort.
Jetzt wollen wir aber was über Pornos hören. Im Vorgespräch sind wir, also Herr Lenz und ich, schon kurz darauf eingegangen, jetzt gerne nochmal ausführlicher. Auf dem Campus haben Sie ja den Ruf als Porno-Prof. Ich hatte echt keinen Plan, was ich mir darunter vorstellen soll. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und bin auf diesen Spiegel-Artikel über Sie gestoßen. Ich lese einfach mal vor.
Okay.
Titel ist Erotik an der Uni, ein Seminar bei Professor Porno. Weiter geht's dann mit, in einem Seminar an der TU Dortmund dreht sich alles um Dessous, Orgasmen und Eiswürfel. Was macht das mit einem, wenn man sowas über sich in der Presse liest, Herr Lenz?
Tatsächlich fand ich das mit dem Porno-Prof am irritierendsten. Also meine Freunde machen sich immer noch darüber lustig. Aber grundsätzlich finde ich es ja in Ordnung, wenn die eigene Wissenschaft mal in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Der Artikel war ein bisschen irritierend, vor allen Dingen, was die Hasskommentare anschließend unter diesem Artikel angegangen sind. Aber grundsätzlich, ich schäme mich nicht für meine Arbeit. Man sollte sich auch niemals dafür schämen, wenn man sich mit so einem Thema befasst. Von daher ist es okay, wenn mehr Leute jetzt darüber erfahren haben, dass man auch über Pornografie durchaus akademisch und objektiv reden kann, dann hat es zumindest dahingehend seinen Zweck erfüllt.
Schön, dass Sie da irgendwie so was Positives rausziehen können, aber was ich mich frage, warum hat das denn überhaupt so einen Shitstorm nach sich gezogen?
Weil viele Leute nicht nachgedacht haben und einfach nur gelesen haben, Pornos an der Uni. Ich habe tatsächlich E-Mails bekommen, Briefe bekommen, hier an die Uni, dass ich eine Schande wäre für die Forschungsgemeinschaft. Ein Mann hat mir geschrieben, er hat selber hier studiert und es kann nicht sein, wie sehr diese Uni abgefallen ist in der allgemeinen Sichtweise oder in der Reputation. Und sobald jemand etwas macht, was nicht direkt finanziellen Nutzen mit sich bringt, beziehungsweise konservative Kreise halt weiterhin beschwichtigt, hat man da eigentlich immer verloren. Ich habe aber auch Dating-Anzeigen bekommen nach diesem Artikel. Von daher, es war sehr vieles dabei. Ja.
Ja, krass. Also, dass es sowas nach sich zieht. Um nochmal zurückzukommen, ich glaube, sie werden nicht so gerne Pornoprof genannt, oder?
Nein.
Und das ist... Ja, genau, warum?
Ich finde das sehr reduktionistisch. Ich meine, ich mache auch noch mehr als nur Pornografie. Es hört sich super an, das gebe ich wirklich zu. Aber... es ist halt so ein bisschen, dass die Arbeit dadurch wieder verniedlicht wird, verharmlost wird und auch ein bisschen nicht ins Lächerliche gezogen wird. Und das verdient Pornografie nicht. Das verdient auch die akademische Arbeit, egal in welcher Hinsicht nicht.
Ja, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Alle, die jetzt gerade nicht in dem besagten Kurs sitzen, fragen sich jetzt erstmal bestimmt, was mache ich überhaupt in diesem Kurs? Können Sie mir das mal kurz erklären in so vielleicht 3-4 Sätzen?
Tatsächlich sollte ich damit anfangen, dass es eine Fehlinformation ist, dass es um Pornografie in der visuellen Variante geht. Es ging im Zuge eines Literaturkurses um geschriebene Pornografie. Und tatsächlich kommt das Wort Pornografie, halt, das sagt das Graph inne, also in sich. Das heißt, es ging um Texte aus dem 18. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert bis heutzutage, die als pornografisch eingestuft werden, als erotisch eingestuft werden. Und darüber haben wir halt gesprochen und dann auch selber Pornos produziert, also die Studierenden, schriftliche Pornos, damit sie halt auch kennenlernen, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Also ich glaube ganz fest daran, dass man als normaler Bürger, Bürgerin einfach nur immer rezipiert. Man liest Sachen, man guckt Sachen. An der Universität analysiert man diese Sachen, aber man sollte sie auch mal produzieren, damit man halt weiß, wie schwer das ist.
Also einfach anfangen, würden wir sagen.
Einfach anfangen, ja. Also das ist das wirklich, was am einfachsten ist, wenn man krassen Hardcore-Porno schreiben möchte. Man überlegt sich einfach, wie viele Leute sollten involviert sein, wie passt das anatomisch zusammen, brauche ich noch Spielzeug, gegebenenfalls für Fetische und dann los.
Und was würden Sie sagen, ist das den Studis irgendwie leicht gefallen oder haben Sie da auch schon irgendwie Probleme gesehen?
Es ist denen nicht leicht gefallen, also so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Mhm. Und das fanden die am Anfang nicht ganz so einfach, aber tatsächlich hilft diese Schreibarbeit auch für Hausarbeiten. Das hilft auch für normale kreative Prozesse, einfach mal anfangen. Und wir haben halt auch in jeder von diesen Sitzungen zu kreativem Schreiben, haben wir immer andere Techniken ausprobiert, wie man halt kreativ loslegen kann. Und das sind Sachen, die denke ich, hoffe ich, dass sie den anderen Studierenden auch so geholfen haben.
Ja, ich muss auch noch eine Hausarbeit in Soziologie schreiben. Vielleicht sollte ich mal mit einem Porno anfangen. Vielleicht fällt es mir dann leichter.
Ja, man ist zumindest am Ende glücklicher.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber was ich mir auch immer noch vorstelle, dass es sehr weird ist, da irgendwie mit 20 wildfremden Leuten und dem eigenen Prof irgendwie über dieses schon sehr intime Thema zu reden. Aber wie ist das wirklich? Das wollte ich wissen und habe meinen Kommilitonen Johann gefragt. Der war nämlich schon mal in dem Seminar.
Also ich muss auch sagen, in den ersten, ich glaube, 2-3 Sessions war es auch so ein bisschen so, dass ich mir dann persönlich dachte, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Weil man halt so den ersten Reflex, den man so ein bisschen hat, ist, dass man lacht. Also das ist ja so dieses kindergärtliche, ha, er hat Penis gesagt.
Ja, das ist jetzt die Meinung von Johann, also von einem Kursteilnehmer. Wie nehmen Sie als Prof die Stimmung im Kurs wahr, Herr Lenz?
Ich glaube, am Anfang haben die Leute noch über Penis und so gelacht, aber als wir dann halt über verschiedene Darstellungen in den Romanen gesprochen haben, ging das relativ schnell wieder ganz gut. Dann wurde wieder gelacht, als wir dann verschiedene Synonyme für die Creative Writing-Aufgaben gebraucht haben. Aber wenn man darüber reden muss dann am Ende, dann kommt das ja mal eben so, ja, und dann ist der Penis da eingedrungen und dann kam es zu dem Orgasmus und das wird ja so und so beschrieben. Das war dann völlig okay. Also ich achte eigentlich immer darauf, dass zum einen alle sehr offen sind, beziehungsweise dass es keine persönlichen Angriffe gibt, dass sich niemand schämen muss, eine Meinung zu haben. Ich bin immer für alle Meinungen und Beiträge offen. Man muss dann anschließend auch darüber reden können. Das heißt, jeder sollte seine, ihre Meinung kundtun können, dann aber auch kritisch reflektiert darüber reden können. Also das hoffe ich auch, dass das ein bisschen dann rübergekommen ist in dem Seminar, dass Studierende auch die Angst ablegen müssen, über Sachen zu reden. Jetzt nicht nur über Pornografie im Allgemeinen, sondern wenn es ein Problem gibt, dann soll man halt zu seinen Profs, zu seinen Dozierenden gehen und darüber sprechen, weil es nutzt nichts, dann anschließend irgendwie zu sagen, oh, das war aber doof, das wollte ich nicht. Ja, wir können doch auch nichts ändern, wenn wir nicht wissen, was los ist. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann liegt es am Boden.
Communication is key.
Definitely.
Ist überall so. Ob das jetzt in einem Seminar ist oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, das merke ich auch immer mehr.
Beim Porno oder beim Sex sowieso. Consent.
Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Gut, dass wir das nochmal kurz hier aufgegriffen haben.
Das ist wirklich, wirklich wichtig. Consent, people. Consent.
Okay, machen wir mal weiter. Ich frage mich nämlich jetzt immer noch, was man eigentlich in so einem Kurs diskutiert. Ich kann mich ja jetzt nicht so wie in der Journalistik einfach melden und irgendwie eine Medientheorie vorstellen. Und Johann hat uns das auch bestätigt. Das ist schon anders im Seminar Erotic and Sexual Fiction.
Das ist natürlich schon witzig, wenn ich mich melde im Kurs und was sage und dann so Antworten richtig sind wie Cumshot oder Handjob oder weiß ich nicht, sowas halt, ne? Und das ist ja schon, jetzt sagen wir mal, das ist jetzt nicht das Typische, was man in einem Kurs so beiträgt.
Ich merke schon, Sie mussten dabei auch schon lachen, was er gesagt hat.
Ja, so oft waren diese Antworten gar nicht richtig. Nein, wir haben halt sehr viel darüber gesprochen, wie wird eine Handlung aufgebaut. Es gibt im traditionellen Porno, das ist sowohl im geschriebenen als auch im visuellen Porno, ist es halt, es fängt meistens mit Küssen an, also dann sind wir noch bei der Romantikseite und dann fängt es an mit Ausziehen und dann setzen aber die Handlungen ein. Das beginnt meistens mit Cunnilingus oder Fellatio.
Ihr denkt euch jetzt bestimmt auch, Kuni, was? Ich habe das gerade mal gegoogelt. Beide Begriffe beschreiben den Oralverkehr. Um das jetzt mal umgangssprachlich auszudrücken, Cunnilingus bedeutet lecken und Fellatio jemanden einblasen.
Dann wird zur Penetration übergegangen. Mhm. Ob anal oder vaginal, ist dann völlig egal. Und ganz zum Schluss muss der gerade angesprochene Cumshot oder Moneyshot stehen. Und da ist es dann halt wichtig, dass der die andere Partnerin vorher gekommen ist. Mhm. Beziehungsweise der Moneyshot ist der Abschluss, weil darauf zieht es immer hinaus.
Ja. Johann hat mir aber auch noch was erzählt. Darüber würde ich auch noch gerne reden.
Also wenn irgendwer irgendwen für irgendwas schämen sollte, dann fliegt man aus dem Kurs raus.
Genau, warum gibt es denn jetzt eigentlich diese No-King-Shame-Regel? Sie haben die am Anfang schon so ein bisschen angerissen, dass sie keinen Shaming wollen. Gab es denn früher mal viel Shaming oder sind sie direkt mit der Regel gestartet?
Ich bin halt der Ansicht, wenn jemand auf etwas Lust hat, dann sollte er oder sie auch dazu stehen können, ohne dass er oder sie verurteilt wird. Gerade heutzutage, in denen wir halt dieses Füllhorn an sexuellen Orientierungen, an Geschlechteridentitäten haben, sollte man niemanden wegen irgendetwas verurteilen können oder auch dürfen. Und deswegen sage ich halt von Anfang an, Leute, was auch immer ihr sagt, niemals solltet ihr jemand anderes dafür verurteilen. Nur weil es einem selber vielleicht nicht zusagt, heißt es nicht, dass jemand anderes sich schlecht fühlen muss. Ich habe auch schon in anderen Kursen Leute verwiesen, weil ich das für nicht richtig halte. Aber deswegen sage ich das gerade in den Kursen, von denen ich es schon halbwegs vermute, dass es passieren könnte, sage ich das von Anfang an und dann ziehe ich das tatsächlich auch durch.
Ja. Stimme ich Ihnen zu und das ist auch schön, dass Sie da auch so weit sozusagen bei jedem Individuum gucken, was das für Auswirkungen haben könnte überhaupt. Und was ich mich aber jetzt auch noch so allgemein überhaupt frage, was sollen denn die Studis im Endeffekt bei Ihnen lernen? Also klar, es geht um Vertrauen und Offenheit, also erstmal zu dem Thema, aber darüber hinaus?
Sie sollen Literaturanalysen lernen. Das ist das Wichtige. Aber es geht halt auch darum, verschiedene Literaturgattungen kennenzulernen. Also wir haben über Briefromane gesprochen, über Romane, in denen die Perspektive sich wechselt. Und dann anschließend, was macht das dann für den Lesenden, für die Lesende? Wie funktionieren zum Beispiel Tagebuchromane?
Ich merke schon, das Learning geht ja absolut über Pornos hinaus. Wir haben ja am Anfang der Folge schon über den Spiegelartikel und da über den auch dazugehörigen Shitstorm geredet. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht ändern, damit Pornos jetzt endlich mal ganz normal werden?
Was muss sich ändern? Also generell sollten wir aufhören, darüber zu sehr nachzudenken im Sinne von, darf ich? Mhm. Darf ich das machen? Darf ich das mögen? Darf ich das wollen? Sondern eher, dass man sich überlegen sollte, ich habe Lust und ich möchte. Und solange man jemand findet, der die Consent geben kann,
auf jeden Fall,
das auch auszuleben, sollte man das machen. Und dann normalisiert sich das von alleine.
Die eigentliche Frage hinter dieser Folge, wollen wir mal dazu kommen, die geht ja noch tiefer. Sprechen Sie mal bitte Klartext hier, Herr Lenz. Warum gehören Pornos an die Uni?
Weil an der Universität nichts verboten sein sollte. Zum einen und zum anderen schafft es Austausch und auch das Abbauen von persönlichen Grenzen und Vorurteilen, als auch, dass man halt lernt, darüber zu reden.
Also, dass es normal wird.
Ja, weil jeder von uns hat Sex und die Leute, die keinen Sex haben wollen, also aromantic people, das ist genauso in Ordnung, aber die sollten wir genauso wenig schämen, wie wir uns schämen müssten, über unseren eigenen Sex zu sprechen oder über sexuelle Spielarten. Die menschliche Natur ist auf Sex ausgerichtet, weil wir sonst als Spezies einfach nicht bestehen können. Wir gehören zu den wenigen biologischen Organismen, die Sex zum Spaß haben können. Dann sollten wir es auch nutzen und dann wird sich das hoffentlich auch weiter normalisieren. So schlecht ich 50 Shades finde, aber immerhin hat es dafür gesorgt, dass zumindest Teile des BDSM oder der BDSM-Spielvarianten jetzt halbwegs normalisiert sind, auch wenn die im Roman falsch beschrieben wurden. Aber immerhin hat es dafür gesorgt, dass man jetzt nicht mehr doof angeguckt wird, wenn man sagt so, ach, also ich finde jetzt Peitschen und Leder jetzt nicht so schlimm.
Ein schönes Abschlussplädoyer auf jeden Fall. Ich würde sagen, lasst uns alle mehr über Pornos reden, niemanden schämen und alles akzeptieren, was da ist und auf jeden Fall auf Konsens achten.
Definitiv.
Zu Gast in dieser Folge war Dr. Christian Lenz, bekannt durch sein Seminar Erotic and Sexual Fiction oder eher bekannt als Pornoseminar. Er hat uns erklärt, was es mit dem Seminar eigentlich auf sich hat und warum Pornos an die Uni gehören. Danke, Herr Lenz, für Ihre Zeit und Stimme hier für den Podcast.
Dankeschön.
Wenn die Folge jetzt für dich kein Grund ist, mal mit Freundinnen über Pornos zu reden, dann weiß ich auch nicht. Ist gar nicht so schlimm, wie du es vielleicht ausmalst. Ich meine, ich habe das gerade auch hier mit Dr. Christian Lenz gemacht. Ich habe dadurch schon echt gute, also jetzt nicht in diesem Gespräch, aber im Gespräch mit Freundinnen, gute Pornoseiten empfohlen bekommen und viel von meiner eigenen Scham ablegen können. Das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ihr habt gehört Voices of TU, gemacht von Kurt, eurer Campus-Redaktion. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Meine KollegInnen haben da viele weitere spannende Menschen rund um die TU getroffen. Ich bin Carla Husemann und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und munter.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital. Kurt.